und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser sechsten und letzten Folge der zweiten Staffel von Wer macht morgen? Und auch in dieser Folge wollen wir uns ein weiteres Mal in die Welt des Handwerks begeben. Genauer gesagt geht es um eine Form der Ausbildung, die viele erstmal nicht mit dem Handwerk in Verbindung bringen. Das Studium. Eine Karriere im Handwerk zu machen, was bedeutet das eigentlich und vor allem, was braucht es denn dafür? Eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Meine heutigen Gäste werden zeigen, es gibt nicht die eine einzige Antwort auf diese Frage. So vielseitig wie die Berufe im Handwerk sind auch die Werdegänge, sind die Ausbildungsmöglichkeiten und besonders vielseitig ist auch der Weg meines ersten Gastes in dieser Folge.
Schule war nicht so meins, weil ich bei vielen Sachen nicht so den Sinn für mich gesehen habe, was ich damit später anfangen soll. Das war tatsächlich bei der Ausbildung komplett anders.
Das Lernen in der Schule machte Jana Scharschmidt-Davis wenig Spaß. Sie überlegte, noch vor ihrem Abschluss eine Ausbildung anzufangen und auf das Abitur zu verzichten. Da sie der Beruf des Bestatters interessierte, machte die gebürtige Hamburgerin in ihren Schulferien ein Praktikum. Ein Volltreffer. Bis zum Abitur hielt sie dann doch noch durch und startete im Anschluss ihre Ausbildung. Erst war der Job für sie eine vorübergehende Schulpause mit dem Plan, danach doch noch irgendwas zu studieren. Doch dann erfuhr Scharschmidt, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es für sie gab. Und trotz der von ihr ungeliebten Schulzeit schloss sie dann die Ausbildung schließlich als Landesbeste in Hamburg ab und machte erstmal den technischen Fachwirt mit Ausbildereignung. Das ist die Voraussetzung für ein betriebswirtschaftliches Studium im Handwerk. Und über ihren Werdegang, ihren besonderen Beruf als Bestatterin und genau dieses betriebswirtschaftliche Studium im Handwerk wollte ich mehr von ihr erfahren. Jana Scharschmidt-Davids, nimm uns mal bitte mit in die, was war das, 10., 11. Klasse. Du hast da gesessen, hast überhaupt keinen Bock mehr auf Lernen und Schule gehabt. Und dann?
Dann haben meine Eltern gesagt, okay, du kannst die Schule direkt abbrechen, aber du musst uns einen Ausbildungsvertrag vorlegen. Ab dem Moment darfst du gerne zu Hause bleiben, aber vorher gehst du weiter zur Schule. Ja, das war eine Ansage, mit der ich so nicht gerechnet hatte. Und die hat dazu geführt, dass ich ein Praktikum gemacht habe.
Aber verrückterweise entscheidest du dich dann für ein Praktikum, von dem viele sagen, das kann ich mir niemals vorstellen. Auch nicht nur eine Woche in meinem Leben lang, nicht nur einen Tag. Du bist zu einer Bestattungsfirma gegangen.
Genau. Also man muss, glaube ich, dazu wissen, dass das Thema Tod und Bestattung bei uns zu Hause nie ein Tabuthema war, dass meine Eltern damit immer sehr offen umgegangen sind und mir auch immer alle Fragen beantwortet haben, die ich dazu hatte und meine Mutter auch in der Beratungsstelle für Sterben, Tod und Trauer gearbeitet hat. Von daher war das Thema mir nicht neu, aber natürlich schon ein Schritt. Bin da hingegangen und habe gedacht, ich werde schon was lernen. Entweder weiß ich nachher, dass ich das machen möchte oder ich weiß eben, dass es nichts für mich ist, aber ich habe eigentlich nichts zu verlieren bei einer Woche Praktikum.
Okay, also dann machst du eine Woche Praktikum. Ich versuche mich gerade in dich reinzuversetzen und merkst, das ist ja das richtige Leben im Gegensatz zu Schulbank und Tafel.
Ja, und es war aber auch so, dass es einfach auch ein tolles und abwechslungsreiches Praktikum war. Also ich wurde nicht nur zum Kaffee holen geschickt, sondern ich durfte bei allem dabei sein und konnte viel sehen, habe viele Eindrücke bekommen. Und eben auch gesehen, wie schön das ist, Menschen zu begleiten und ihnen eben dann, wenn es ihnen schlecht geht, was an die Hand geben zu können und einen schönen Abschied zu ermöglichen.
Aber du hattest ja zu dem Zeitpunkt keinen Schulabschluss. Wie bist du dann an den Ausbildungsvertrag gekommen? Hast du deine Ausbilderin, deinen Ausbilder sofort so begeistern können, dass sie gesagt haben, ich nehme die Jana, egal ob die Schule beendet hat oder nicht?
Ja, aber dann war bei mir so ein Wandel geschehen. Also der Chef hat tatsächlich nach der Woche gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du hier deine Ausbildung machen. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, zum einen möchte ich erst nochmal mit einem Verstorbenen arbeiten, weil mir war klar, dass das ein wichtiger Teil des Berufes ist. Und wenn ich nicht mit Verstorbenen umgehen kann, dann kann ich auch diesen ganzen das ganze andere eigentlich nicht machen, weil es dazugehört. Und das haben wir dann nochmal gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich würde die Ausbildung schon machen wollen. Aber jetzt mache ich doch nochmal erst mein Abi zu Ende und gehe ein paar Monate ins Ausland. Und wenn er mich dann noch will, dann würde ich wohl die Ausbildung bei ihm anfangen.
Okay. Ja, da hat er direkt gewusst, auf wen er sich einlässt. Also charakterlich den eigenen Kopf. Genau. Deine Eltern kannten das ja schon. Und dann kommst du nach Abitur und Ausland wieder und hast sofort deine Ausbildung gestartet, weil er hat dich mit Kusshand wiedergenommen.
Genau, so war es im Prinzip und es war auch eine tolle Ausbildung. Es war eine tolle Zeit, es hat viel Spaß gemacht, ich habe viel kennengelernt. Ich durfte mich ausprobieren, ich durfte Fehler machen. Ich hatte eine gute Ausbildungszeit und ein tolles Team zu dem Zeitpunkt dort. Habe viel gelernt und habe eben da auch dann schon die Idee gehabt, dass ich in der Branche bleiben möchte und auch in die Geschäftsführung möchte.
Ja, die Geschichte könnte nämlich dann ja eigentlich zu Ende sein. Angestellt bei einem Bestatter.
Auf Lebenszeit.
Auf Lebenszeit. Genau. Hätte man machen können, aber du magst ja die normalen Wege, die klassischen an dich. Und dann finde ich es lustig, weil die eigentlich keine Lust auf Lernen und sonst was hatte, sagt, ja, aber Chef werden finde ich eigentlich viel besser. Und ich weiß, dafür muss ich mich richtig reinhängen. Das heißt, dann hast du ja das Gegenteil von ich mache keine Schule mehr gemacht, sondern du bist dann richtig ins Studium gegangen.
Ich bin dann erstmal durch die Ausbildung marschiert. Also ich habe auf einmal wirklich gute Noten nach Hause gebracht und habe die Ausbildung dann ja auch als Landessiegerin abgeschlossen. Also als beste Auszubildende in dem Jahrgang in Hamburg, was einfach davon zeugt, wenn man was macht, wenn man was findet, was einem Spaß macht, dann kann man es auch gut machen.
Ja, und sich auch einfach reinhängen. Und alle überraschen, die dich vorher in der Schule erlebt haben, als die, die gesagt hat, ach nee, hier will ich eigentlich gar nicht weiter sitzen.
Genau.
Welche Charaktereigenschaft macht dich denn zu einer guten Bestatterin? Was muss man mitbringen, um diesen Job machen zu können?
An erster Stelle Empathie. Und das ist etwas, was man nicht lernen kann. Entweder ist man empathisch und kann sich in andere Menschen reinversetzen, oder man kann es nicht. Alles Fachliche, alles, was sonst dazugehört, das kann man alles lernen. Welcher Friedhof wie ausgestattet ist, kann man nachlesen, kann man lernen. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man menschlich und persönlich dafür geeignet sein, mit Menschen in einer Situation zusammenzuarbeiten, die immer eine Ausnahmesituation ist.
Und für die oft das erste Mal.
Genau. Und dann eben Hilfestellung zu geben, Anleitungen zu geben, da zu sein und wenn die Frage zum x-ten Mal kommt, sie immer noch ruhig und freundlich zu beantworten. Weil das ist auch eine Sache, das lernt man, dass Trauernde ganz viel vergessen und dass ganz viel ja nicht wahrgenommen wird. Und dann immer wieder zu wiederholen und zu sagen, so und so ist das und wir hatten da schon mal drüber gesprochen und so. Das gehört dazu und das ist wichtig. Aber die Fachkenntnis ist auch wichtig. Also zu wissen, wo welcher Friedhof liegt oder wie welche Fristen sind, das sind Dinge, die brauchen Zeit und die muss man sich aneignen, damit man einen guten Job machen kann.
Das heißt, du musstest da dann doch wieder richtig lernen.
In der Ausbildung, ja. Genau, ja, da musste ich natürlich lernen, aber ich habe einen Sinn da drin gesehen. Also ich wusste dann ja, warum muss ich Gesetzestexte auswendig kennen oder warum muss ich wissen, wie tief ein Grab ist oder wie groß eine Urne sein darf oder welche gesetzlichen Bestimmungen es für welche Verfahren gibt. Das brauche ich ja jeden Tag hier.
Erzähl uns mal weiter, wie es dann weiterlief. Dann hast du die Ausbildung abgeschlossen und dann?
Dann habe ich durch diesen Landessieg ein Stipendium bekommen. Und die Bedingung für das Stipendium war, dass man das Geld in Weiterbildung investiert. Und man hatte für alle Weiterbildungen einen kleinen Eigenanteil, aber eben den Großteil wurde durch Stipendium gedeckt. Und das hat mir ermöglicht, nach der Ausbildung relativ schnell relativ viele Weiterbildungen zu machen. Und ich habe lange überlegt, ob ich zum Beispiel den Meister mache, also den Bestattermeister, und habe mich dann aus unterschiedlichen Gründen dagegen entschlossen und habe dann als erstes den Ausbildereignungsschein gemacht, also dass ich eben auch ausbilden darf. Dann habe ich am Elbcampus hier in Hamburg den technischen Fachwirt gemacht und der ist Grundlage dafür, dass man den Betriebswirt des Handwerks machen kann. Und das habe ich so alles drei hintereinander weggemacht und mich dann mit 25 selbstständig gemacht.
Das ist verrückt, ne? Wie hast du das weggeatmet? Wie bist du durch diese graue Theoriezeit gekommen, wenn man eigentlich so tickt wie du, dass du sagst, eigentlich will ich eher schaffen und machen?
Ich glaube tatsächlich, dass wirklich der Unterschied war, dass ich in alledem dann einen Sinn gesehen habe und das für mich ja auch nötig war. Also mir war immer klar, wenn ich Geschäftsführerin werden möchte oder wenn ich Inhaberin werden möchte, dann muss ich auch wissen, was ich da mache. Also bei vielen Dingen kann man vieles intuitiv machen, aber bei allem, wo es um Geschäftliches geht, um Kaufmännisches, um Mitarbeiter einstellen, Verträge erstellen, Steuerunterlagen, Steuerprüfung, da braucht man Fachkenntnis und das erlangt man nicht durch Rumgammeln.
Was hat dich denn daran gereizt? Weil du hättest ja ein bequemeres Leben haben können, wenn du einfach in der Anstellung geblieben wärst.
Ja, ich bin aber nicht bequem. Also ich kann nicht still sitzen. Und ich glaube, das führte auch dazu, dass ich, man muss glaube ich dazu wissen, mein Vater ist zum Beispiel Professor gewesen an einer Universität und einer Fachhochschule. Und hat lange gesagt, Mensch, willst du wirklich eine Ausbildung machen? Warum willst du nicht studieren? Jetzt hast du doch ein Abi gemacht, dann geh doch studieren und so. Und dann hat er aber, als ich die Ausbildung begonnen hatte, mitbekommen, wie komplex dieser Beruf ist, was da alles zugehört und wie wichtig dieser Beruf ist und war total stolz. Und bei diesem Landessieg und so, da war er, glaube ich, der stolzeste Papa, den man haben hätte können, weil er gesehen hat, okay, man braucht nicht unbedingt studieren, um Erfolg in einem Beruf zu haben oder um glücklich zu sein in einem Beruf. Und für mich war einfach, oder ist es auch nach wie vor so, ich bin eine Macherin, ich möchte gerne Dinge voranbringen. Und für mich war klar, als kleine Gesellin in einem Betrieb, die jeden Tag das Gleiche macht oder immer den Anweisungen des Chefs folgt, werde ich mittel- und langfristig nicht glücklich. Und ich wollte dann schon in diesem Beruf bleiben und gerne mir da was aufbauen. Und das ging eben dann nur über die nötige Fachkenntnis, über die nötige Ahnung und natürlich auch ein bisschen Zeit, weil ich glaube, wenn man direkt aus der Ausbildung kommt und in die Geschäftsführung geht, fehlt einem noch vieles. Und mit 25 war ich in Hamburg tatsächlich auch die erste und einzige junge Frau, die sich selbstständig gemacht hat, ohne dass sie den Betrieb von Eltern oder irgendwem anders übernommen hat.
Wie ging es dir mit dieser Aussicht, auch so eine Pionierin zu sein? Bist du da eher der Typ, Respekt und Angst oder Aufbruch, hey, ich mache einfach das coolste Unternehmen auf, weil ich kann's?
Eher Zweiteres. Also natürlich, es gibt so Tage, da wacht man morgens auf und denkt, oh Gott, ist das nicht alles eine Nummer zu groß für dich? Bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst? Aber an 98% der Tage bin ich aufgewacht und habe gedacht, wie cool, ich kann mein eigener Chef sein, ich kann so arbeiten, wie ich mir das vorstelle, ich kann das anderen Leuten weitervermitteln, ich kann ausbilden, ich kann in diese Branche, die ja doch oft ein bisschen eingestaubt ist, neuen Wind bringen. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch schon ja mir an einigen Stellen meinen Respekt erarbeitet. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt alles schon geschafft habe, warum dann nicht den nächsten Step auch?
Was wolltest du denn unbedingt anders machen in der Branche?
Na, ich wollte gerne, und das ist auch nach wie vor so, dass ich so arbeite, dass ich relativ dicht an meinen Angehörigen dran bin und dass es hier keine Fließbandarbeit gibt. Also hier kriegt keiner eine Nummer vergeben, nur eine Rechnungsnummer irgendwann. Aber es ist so, wenn die Leute hier anrufen, dann gehen immer die zwei gleichen Personen ans Telefon. Es gibt keine Weiterleitung in irgendwelche anderen Abteilungen oder so. Und jetzt hatte ich gerade eine Familie da, die haben gesagt, Frau Scharschmidt, wir würden gerne am Grab noch ein Aperol trinken. Aber das dürfen wir bestimmt nicht, oder? Ja, warum denn nicht? Natürlich können wir das machen.
Du hast alle Gesetzestexte gelesen und weißt, man darf.
Ja, das ist einfach auch schön, die Leute in dem Moment da abzuholen, wo sie das brauchen und wo es ihnen gut tut und wo man mit so kleinen, feinen Dingen ihnen eine Welt eröffnen kann.
Das ist wirklich so eine ganz besondere Art der Freiheit, die du dir dann mit deinem eigenen Unternehmen erarbeitet hast, erlernt hast an der Universität. Das heißt, das war dann auch für dich okay, da in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, Meister möchte ich gerade nicht, ich suche dann doch so einen halben Uni-Weg.
Ja, Bestatter sind kein meisterpflichtiges Gewerk. Es gibt ja meisterpflichtige Gewerke und nicht meisterpflichtig. Bestatter ist nicht meisterpflichtig. Das heißt, der Meistertitel hätte mir für die Selbstständigkeit so jetzt nichts gebracht, außer den einen oder anderen Kurs, der wirklich bestatterspezifisch ist. Und dann habe ich einfach geguckt, welcher Weg macht für mich Sinn, welche Teile aus dem Meister brauche ich, um mich selbstständig zu machen. Und das war nun mal der Betriebswirt des Handwerks, zumal der Betriebswirt des Handwerks ja über dem Meister steht. Also der ist ja vergleichbar mit einem Masterabschluss im Studium. Und den Fachwirt habe ich damals in Teilzeit gemacht. Also ich habe 40 Stunden bei meinem Bestatter gearbeitet, wo ich ganz normal angestellt war, habe nebenbei noch einen Nebenjob gemacht, samstags morgens auf dem Markt und habe in Abendschule dann den Fachwirt gemacht. So fing das an. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dann wurde meine Mutter krank und ich wollte den Betriebswirt eigentlich auch in Teilzeit machen. Und durch die Krankheit meiner Mutter und die Umstände habe ich gesagt, das packe ich gerade nicht. Daraufhin habe ich meinen Job gekündigt, also den 40-Stunden-Job, und habe diesen Betriebswirt in Vollzeit gemacht. Und das war schon nochmal eine Umstellung, weil man dann wirklich wieder 5 Tage die Woche oder 6 Tage die Woche die Schulbank drückt, zur Uni geht und jeden Tag lernt. Und dann kommt man von der Uni und muss Hausaufgaben machen und Hausarbeiten erstellen und ist dann aber nach einem, ja, bei mir war es, glaube ich, 3/4 Jahr durch und hat seinen, im besten Fall, diesen Titel, diesen Schein und hat die Prüfung bestanden.
Das hört sich nach total viel Willen an und Planung, aber du brauchst ja auch total viele Infos. Woher wusstest du all das, was du dann zu deiner Betriebsgründung brauchtest?
Bei der Betriebsgründung, das habe ich tatsächlich zum Großteil in den ganzen Ausbildungen gelernt. Also mir war schon immer klar, wenn ich einen Betrieb aufmachen möchte, brauche ich ein gutes, durchdachtes Konzept. Und das entsteht nicht von heute auf morgen, sondern da brauche ich einfach auch Zeit. Da brauche ich auch die Meinung von Fachleuten dazu. Und dann das ganze Betriebswirtschaftliche habe ich dann tatsächlich im Fachwirt oder im Betriebswirt gelernt.
Und gab es irgendwelche beratenden Stellen, an die du dich wenden konntest? Weil du hast ja gesagt, dein Vater war Professor, deine Mutter hat auch zwar in dem Bereich, aber in einem anderen Job gearbeitet. Da braucht man ja eigentlich sowas wie Tutoren, die einem sagen, das bitte machen, das bitte lassen, so läuft's gut und ich rate dir das.
Tatsächlich war das einfach auch, muss man sagen, eine gute Fügung. Durch dieses Stipendium war ich in einem sehr engen Austausch zur Handwerkskammer. Die wiederum haben gesagt, ja Mensch, du, da gibt's doch die und die Fortbildung am Elbcampus. Und dann saß ich bei der Beratung im Elbcampus. Und die haben gesagt, ja, wenn du das und das machen willst, dann brauchst du aber das und das als Vorbildung und du brauchst quasi die und die Qualifikation, um das machen zu können. Wie kommst du dahin? Und dann sind wir zusammen den Weg gegangen und haben geguckt, wie der Weg dahin sein kann. Also dieser Fachwirt ist eben die Voraussetzung oder ein Meister für den Betriebswirt. Und das haben die mit mir alles durchgespielt, durchgesprochen und geguckt, welcher Kurs kommt als nächstes, was macht Sinn.
Wenn du diesen Weg nicht gewählt hättest, den du gewählt hast, sondern direkt nach der Schule, Abitur, Studium gemacht hättest, wärst du dann da, wo du jetzt bist?
Bestimmt nicht. Dann wäre ich woanders. Also es wäre bestimmt auch ein schöner Weg geworden. Aber wenn ich nach der Ausbildung, so wie ich das zwischenzeitlich mal angedacht hätte, Psychologie studiert hätte, dann hätte ich heute kein eigenes Institut, weil mir ganz viel gefehlt hätte oder mir viel fehlen würde und ich dann wahrscheinlich einfach eine andere Bahn eingeschlagen hätte.
Würdest du Schülerinnen, Schülern raten, die jetzt, so wie du damals, da sitzen und sagen, boah, ich will einfach nicht mehr und da können Mama und Papa tausendmal sagen, mach doch wenigstens das Abi zu Ende. Ich habe einfach keine Lust.
Habe ich gerade gestern, da war ich an einem Gymnasium zu genau diesem Vortrag. Ich rate den Schülern heute wie besonders, dass sie was machen müssen oder was finden müssen, was ihnen Spaß macht. Weil wir verbringen in unserem Job mehr Lebenszeit als mit unserer Familie im Zweifel, mit den Arbeitskollegen und auch mit der Arbeit. Und insofern steht manchmal das Gehalt, sollte nicht an erster Stelle stehen, sondern eben das, dass du einen Job hast, der dich erfüllt und der dich glücklich macht. Und das ist dann egal, welcher Job das ist. Ob du irgendwo an der Kasse sitzt oder ein Handwerk erlernst oder studierst. Und ich finde es total legitim, die Schule abzubrechen. Aber die Idee meiner Eltern zu sagen, du kannst abbrechen, aber nur wenn du einen Plan hast, finde ich schon sehr sinnvoll. Weil es gibt einfach sehr, sehr viele Jugendliche, auch in meinem Umkreis, die die Schule abbrechen, weil sie merken, das ist nichts mehr für sie. Die aber auch keinen Plan haben, wie sie weitermachen wollen und dann so ein bisschen lost sind und so von einem zum nächsten stolpern. Und von daher finde ich die Idee zu sagen, du kannst abbrechen, aber du brauchst irgendwie eine Idee oder musst ein Praktikum machen oder musst irgendwie gucken, in welche Richtung du gehen willst, schon gut.
Jetzt bist du ja da, wo du sein wolltest. Gibt's Mitschülerinnen, Freundinnen von früher, vielleicht auch Lehrer, die sagen, boah, das hätte ich niemals gedacht, dass du jetzt da landest, wo du angekommen bist?
Also von Mitschülern, Lehrern und so aus meinem privaten Umfeld nicht, aber es gab durchaus Menschen in der Branche, die am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, mich nicht für voll genommen haben und so ein bisschen man hat sie laut denken gehört, so nach dem Motto, ja, ja, lass das Mäuschen mal da anfangen und dann gucken wir mal, wie lange die sich hält und wann der Laden wieder dicht ist. So, und jetzt ist der Laden immer noch da und läuft und ich bin sehr zufrieden damit. Und bei Lehrern und Schülern war es tatsächlich so, dass einer meiner ersten Aufträge die Großmutter einer meiner Lehrer war. Also in meinem Umfeld, egal ob meine Freunde, Lehrer, Freunde meiner Eltern, Bekannte mich von Anfang an immer unterstützt haben und das nicht nur aus Gefälligkeit, weil ich glaube, auch Bestattung ist kein Job, wo man aus Gefälligkeit hingeht. Man hat ja nur eine Chance für die Beerdigung und das muss laufen. Das muss gut sein, das muss schön sein. Und von daher geht man da nur zu jemandem, dem man, oder sollte man nur zu jemandem gehen, dem man vertraut und in dem man das Vertrauen hat, dass es gut wird.
Und der so einen besonderen Weg auch wirklich für sich so geprägt und durchgeboxt hat. Jana Schaar-Schmidt-Davids, danke für diese Einblicke in einen wirklich interessanten Werdegang und einen Job, einen Ausbildungsberuf, den viele so vielleicht nicht sofort auf dem Zettel haben.
Gerne. Danke auch.
Jana war keine Vorzeigeschülerin und hat doch bewiesen, dass man auch ohne Topnoten weit kommen kann. Es wird immer wieder junge Menschen geben, die sich durch die Schullaufbahn irgendwie durchschleppen und deshalb das Gefühl haben, nicht mitzukommen. Doch die Bestatterin zeigt, wie man auf einer Ausbildung eine erfolgreiche Karriere aufbaut. Handwerk hilft also, seinen Weg zu finden. Man studiert nicht auf eine abstrakte Zukunft hin und steht vor den nächsten Grundsatzfragen, sondern man arbeitet einem konkreten Ziel entgegen. Ja, wenn man weiß, welcher Job einem Spaß macht, gibt es vielfältige Möglichkeiten, karrieremäßig weit zu kommen. Das Studium, ob es jetzt aufbauend ist oder berufsbegleitend, dual oder sogar trial, befähigt Handwerkerinnen und Handwerker, die eigene Vision zu einer Unternehmung zu machen. Apropos triales Studium, erinnern Sie sich noch? Diese Form der Ausbildung begegnete uns bereits bei der Konditormeisterin Sarah Schell in unserer vorletzten Folge von Wer macht morgen? Mit unserem nächsten Gast wollen wir uns diese besondere Form der Verzahnung von Praxis und Studium nochmal genau angucken.
Je besser ich überhaupt erstmal weiß und sondieren kann, was es alles gibt, umso besser kann ich auch Entscheidungen treffen.
Simone Mahenke ist Geschäftsführerin im Bereich Aus- und Weiterbildung an der Handwerkskammer zu Köln. Und genau dort wird das triale Studium Handwerksmanagement sowie ein Aufbaustudium Wirtschaftsingenieur für Handwerksmeisterinnen und Meister angeboten. Die Beraterinnen und Berater an der Handwerkskammer begleiten diejenigen, die sich für ein triales Studium interessieren. Von der Vorbereitung auf das Studium bis zum Abschluss. Auch Simone Mahenke hat in der Beratung gearbeitet. Und jetzt als Geschäftsführerin kennt sie die Sorgen und Belange von jungen, motivierten Menschen, die überlegen, eine Ausbildung im Handwerk zu machen, immer noch sehr gut. Über den Weg des Studiums im Handwerk und über den Vergleich von Werdegängen in anderen Branchen habe ich mit ihr gesprochen. Guten Tag.
Hallo, grüß Sie.
Sie sind als Geschäftsführerin im Bereich Bildung tätig, für den Bereich Aus- und Weiterbildung zuständig. Und da haben Sie was ganz Spannendes in Ihrem Portfolio. Das ist das triale Studium. Was verbirgt sich dahinter?
Dahinter verbirgen sich drei Abschlüsse. Das eine ist, ich mache erst einmal eine Ausbildung und habe dann meine Gesellenprüfung und bin also erstmal, habe ich meinen ersten Beruf und Abschluss. Das zweite ist, ich mache meinen Meister oder meinen Meisterinabschluss und habe damit den zweiten Abschluss. Und Nummer drei ist noch das Bachelorstudium, was obendrauf gesattelt wird und damit habe ich drei Abschlüsse auf einmal.
Das hört sich nach viel Arbeit, viel Konsequenz und guter Planung an. Für welche Menschen ist sowas was?
Ja, absolut richtig. Also das ist schon für die Menschen, die sich sehr klar strukturieren können, die aber eben auch Praxis und Theorie wollen und die, die auch durchaus ein bisschen ambitionierter unterwegs sein müssen. Ja, das ist eine sehr kompakte Phase in einem Leben. Das sollte man sich vorher gut überlegen, aber dann ist es wunderbar und ergänzt sich, so wie ich es gerade gesagt habe, für genau die Menschen mit diesem Profil.
Welchen Abschluss brauche ich, wenn ich so ein triales Studium bei Ihnen anfangen will?
Also das ist mindestens dann die Hochschulreife, so dass ich eben auch berechtigt bin, ein Bachelorstudium zu machen.
Also Abitur?
Ja.
Brauche ich ein gutes Abitur? Das wäre ja immer die nächste Frage.
Die Frage ist ja immer, was ist ein gutes Abitur? Letztendlich brauche ich die Fähigkeit, handwerklich auch unterwegs zu sein, weil ich lerne ja eben einen Beruf und ich sollte eben eine gewisse Leidenschaft dafür haben und auch Fähigkeiten, überhaupt handwerklich arbeiten zu können. Wir haben 130 Berufe, also da gibt es sehr, sehr viele, von ganz, ganz feinen mechanischen Dingen bis hin zu, ja, ich sag mal eher groberen, größeren, kräftigeren Themen. Das ist die eine Voraussetzung, die ich brauche. Und das andere ist, ich muss eben lernen können. Ich muss mich organisieren können und eben auch Theorie lernen wollen. Das sind so die Voraussetzungen, die ich mitbringen muss.
Und dann bin ich nach wie vielen Jahren härtester Disziplin an mir selbst fertig mit diesem super Abschluss?
Ja, also idealerweise sind es 4,5 Jahre. Dann habe ich alle 3 Abschlüsse in der Tasche, bin berechtigt auszubilden, habe also auch zusätzlich nochmal sogenannte AEVO, bin also berechtigt selber auszubilden. Eigentlich sind es damit schon, ist schon wieder eine weitere Qualifikation. Aber gut 4,5 Jahre, die sollte ich ansetzen.
Sie bieten ja auch ein duales Studium an. Was ist der Unterschied? Also klar, eine Ebene fehlt, aber was ist nochmal extra, wenn ich das Triale mache?
Also das Duale setzt einfach dahin an, dass ich sage, ich habe erst eine Ausbildung parallel mit dem Studium. Was fehlt, ist der Meister. Und das ist uns im Handwerk natürlich ein ganz besonderes Anliegen, weil das für uns die eigentliche, Champions League des Handwerks ist, wirklich meine fachlichen Fähigkeiten so weit vertiefen, dass ich eben Meister oder Meisterin bin und damit ein Unternehmen gründen kann, ausbilden kann. Und das Duale hat genau diesen Teil nicht.
Und für wen ist dieses duale Studium?
Ich weiß gar nicht, ob es so eine extra Gruppe ist. Ich glaube, das sind die Menschen, die sagen, ich will eine Ausbildung machen, um eben meinen Praxisanteil auch zu haben. Und dann aber parallel auch schon eine Menge theoretischen Background noch hinzuzupacken. Die, die vielleicht dem Handwerk noch ein bisschen enger verbunden sind, gehen dann auf das triale Studium.
Nehmen Sie uns mal mit in so einen Alltag, wenn Sie sagen, das macht man alles parallel. Gehe ich dann morgens in den Betrieb und verleg Holzböden und abends setze ich mich noch an die Uni und muss die Theorie von irgendeinem betriebswirtschaftlichen Studium dazu lernen? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, so ungefähr ist es. Also man beginnt mit seiner Ausbildung und hat dann erstmal schon mal ganz klassisch die duale Ausbildung, nämlich ich gehe in den Betrieb, arbeite da, was je nach entsprechend meinem Gewerk, vielleicht was Sie gerade angesprochen haben als Parkettleger oder Parkettlegerin. Dann habe ich auch meine Berufsschule, auch tagsüber. Und irgendwann hat man eben auch die überbetriebliche Ausbildung und ergänzt da seinen Teil der Praxis. Und dann gehe ich am Freitag Nachmittag und am Samstag zur Hochschule und fange da schon mit dem Bachelor an. Und dann irgendwann, wenn ich meinen Gesellenabschluss habe, das ist nämlich die Voraussetzung immer für den Meister, dann gehe ich auch noch hin, arbeite, mache meinen Meister berufsbegleitend und studiere noch weiter.
Und dann haben Sie nur noch sonntags frei, ist das richtig?
Ja, das gibt durchaus Phasen, da habe ich auch nur noch den Sonntag frei. Das ist sicherlich schon ein sehr ambitionierter Lebenslauf oder Lebensabschnitt, den man dann da vor sich hat. Wir erleben es immer wieder, dass aber genau das hervorragend klappt, wenn man sich mit dem Betrieb am Anfang sehr genau hinsetzt und fragt, was bedeutet das für mich? Diejenige oder derjenige, der eben den Ausbildungsweg geht, was bedeutet das auch für den Betrieb? Und dann gibt es natürlich immer noch Eltern, Freunde, Familie, die in so einem Netzwerk mitspielen müssen. Und ja, wenn alles gut ineinander greift, dann ist es eine ambitionierte, gut organisierte und total erlebnisreiche Zeit, weil eins darf man auch nicht außer Acht lassen. Wir erleben es, wir sind mittlerweile im 14. Zyklus des trialen Studiums und mittlerweile haben wir schon Unternehmer, die früher selber mal Studenten waren und jetzt schon wieder die nächsten Auszubildenden einstellen und Studenten. Das ist eine sehr verschworene, enge, maschige Community, die ihr Leben lang davon partizipieren, dass sie eben genau so einen Weg zusammengegangen sind.
Ja, hartes Schicksal schweißt immer zusammen. Also die wissen genau, was sie investiert haben in diesen 4,5 Jahren. Mal abgesehen davon, dass das jetzt wirklich super schnell geht und wenn man sagt, ich will maximal effizient sein, dann bringe ich alles in diesen 4,5 Jahren am besten zusammen. Was ist aus Ihrer Sicht noch der Vorteil an so einem Studium?
Ja, ich hatte es eben ja kurz angesprochen. Es ist wirklich diese Kombination, ich lerne praktische Dinge und unterfütter sie gleich mit den kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen theoretischen Dingen. Und das halt immer im Wechsel. Das ist am Anfang in einer dualen Ausbildung sowieso immer so. Aber später, wenn ich nur ein Studium mache, na, dann habe ich meine Theorie und weiß ja gar nicht unbedingt, wo setze ich es denn ein? Was heißt denn Personalmanagement? Was heißt denn Marketing? Wenn ich aber in einem Unternehmen parallel arbeite und ich habe auch die Ambition, vielleicht so einen Betrieb mal zu übernehmen, dann lerne ich genau diese betriebswirtschaftlichen Komponenten und sehe, wie mein Unternehmer oder die Unternehmerin es heute anwenden, wie ich es vielleicht zukünftig machen möchte. Das heißt, dieser Transfer von Lernen in Theorie, Anwenden in der Praxis, das ist der absolute Mehrwert.
Das ist interessant, weil in diesem Podcast uns das schon ganz häufig begleitet hat und aufgetaucht ist, dass Menschen sagen, ich konnte viel besser lernen, auch wenn ich Lernen eigentlich gar nicht so mag, weil ich genau wusste, wofür. Und in dem Kurs sitzen ja auch nur Leute, die das extra machen und nicht ihre Zeit totschlagen wollen. Das ist wahrscheinlich maximale Effizienz, oder?
Ja, das ist maximale Effizienz auf der einen Seite. Es ist aber eben auch maximale Motivation und maximale Rahmenbedingungen. Man muss sich vorstellen, mit einer Fachhochschule des Mittelstandes, mit der wir das Triale durchführen, hat man eben kleine Gruppen. Ich sitze nicht wie an einer Hochschule mit 500 in einem Hörsaal, sondern mit 20, 21. Das heißt, ich habe schon mal sehr kleine Lerngruppen, wo ich sehr individuell nachfragen kann, wo die Professorinnen und Professoren mich aber auch sehr individuell betreuen. Dann lerne ich ja mit ganz vielen unterschiedlichen Berufsbildern zusammen. Ja, das sind Menschen aus dem Baugewerbe, aus dem medizinischen Umfeld, also Zahntechnik, Optiker, also Gesundheitswesen. Dann haben wir Bäcker, Konditoren, was auch immer zusammen. Und die mit ihren unterschiedlichen Berufserfahrungen und Berufsspezifikas kommen dann zusammen. Ja, und bereichern sich eben dadurch auch nochmal. Der eine hat sehr viel Kundenkontakt, der andere weniger. Und so lerne ich eben auch nochmal wieder von den anderen, die mit so einer ganz anderen Brille vielleicht gerade auf das Studium gucken, weil sie von einem anderen Beruf gerade geprägt werden.
Wenn Sie gerade schon die kleinen Gruppen angesprochen haben, wer bezahlt denn so ein triales Studium?
Also letztendlich diejenigen, die sich dafür entscheiden. Jetzt muss man berücksichtigen, man verdient Geld. Das heißt, ich habe erstmal die Situation, dass ich Lehrling bin. Ich habe also mein erstes Gehalt. Dann bezahle ich aber irgendwann ab dem Tag X, wo das Studium losgeht, die Studiengebühren. Und ich habe dann irgendwann den Meister, den ich auch bezahlen muss. So, und das über die Jahre verteilt, bedeutet dann schon eine gewisse monatliche finanzielle Aufwendung, die ich habe. Und die ist je nach Gewerk und Dauer und Intensität der Meisterschule variiert die dann.
Können Sie da Hausnummern nennen von bis?
Ja, also das liegt ungefähr bei 24.000 bis hin zu 29.000 Euro für die gesamte Zeit.
Und der Effekt, dass man das einspielt, wo liegt der? Also man könnte ja sagen, ich investiere da, weil ich weiß, ich kriege auf jeden Fall nachher den Superjob. Ist das, dass Sie das aus Ihrer Erfahrung sagen können, dass die mit Kusshand genommen werden, die so ein triales Studium abschließen?
Ja, absolut. Also um die muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Die haben selber schon so klar ihren Weg vor Augen. Und meistens sind es eben schon Karrieren, die so langfristig geplant werden. Also die Eltern, die gemeinsam mit dem Nachwuchs überlegen, übernimmst du den Betrieb? Ja, wie können wir dich am besten vorbereiten? Was brauchst du dafür alles? Man wächst sozusagen da langsam in den Familienbetrieb rein, macht aber vielleicht seine Ausbildung in einem anderen Betrieb. Ja, um eben auch mal rauszukommen aus diesen elterlichen Rahmenbedingungen. Das liegt natürlich dann wirklich an so einer Familie, da einen guten Weg zu wählen. Und wir haben gerade jetzt bei der Immatrikulation vor zwei Abenden erlebt, welche Wege eben diese Familien gemeinsam besprochen haben. Und einer ist zum Beispiel, ja, es wäre toll, wenn du unseren Betrieb mal übernimmst. Dafür soll es auch bestens vorbereitet sein. Wir finanzieren das mit. Aber bitte geh erstmal woanders hin und mach deine Lehre woanders und nimm da mal andere Rahmenbedingungen auf, lerne, lass dir von anderen was beibringen, nicht von deinem Papa. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, da gibt es gar keine familiäre Bindung, sondern da gibt es einfach die Ambition, ich möchte Handwerkerin oder Handwerker werden. Ich habe auch ein ganz klares Bild vor Augen und ich suche mir einen Betrieb, der mit mir diesen Weg geht. Und wir wissen, wir haben zigtausende Betriebe, die Nachfolgerinnen und Nachfolger suchen. Und wenn man das sehr klar anmoderiert, wo man sich irgendwann sieht, dann ist das eben auch eine großartige Option zu sagen, ich übernehme irgendwann mal diesen Betrieb. Und auch davon gibt es ganz, ganz viele Fälle.
Ja, da gibt es ganz viele ganz direkte, straighte, die genau wissen, was sie wollen und ein klares Ziel vor Augen haben. Und da gibt es natürlich ja auch die anderen, die sagen, ich weiß noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal vielleicht mich rantasten, was ausprobieren. Würden Sie sagen, dann ist für die das triale oder duale Studium nichts?
Doch, das würde auch gehen. Ich kann also etwas versetzt anfangen. Das heißt, ich gehe erstmal in eine Ausbildung und schaue erstmal, ist es das wirklich, was ich mir hier so gewünscht habe? Erlebe ich das hier? Ist es der Betrieb, mit dem ich den Weg gehen kann? Ist es überhaupt der Beruf, den ich da wirklich machen möchte? Und wenn man sich dann darin bestätigt sieht, dann zu sagen, ich fange eben erst im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr an. Das streckt dann die gesamte Sache ein bisschen, gibt mir aber eben auch genau die Sicherheit, dass ich aufs richtige Pferd gesetzt habe und meinen Weg dann wirklich auch gehen kann. Auch das ist eine Option.
Und vielleicht ist es ja auch umgekehrt eine Möglichkeit, wenn ich einfach in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung anfange und merke und höre vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen, es gäbe noch eine Möglichkeit, das Ganze aufzustocken, dass man dann später auch entscheidet, einzusteigen?
Absolut. Also auch das ist oftmals eine Motivation, dass man sagt, ja, die Praxis ist super, aber irgendwie ist es mir zu wenig. Also ich will da mehr. Ich habe Kapazitäten frei. Ich will mehr Verantwortung. Ich will mehr lernen. Und dann entscheidet man sich eben erst ein bisschen später dazu. Ja. Aber wie gesagt, man kann auch alles nacheinander machen, wenn man erstmal sagt, ich will einen Schritt nach dem anderen machen. Auch das ist immer in einem Leben durchaus eine Option.
Wenn man keine Frau Mahenke in der Nähe hat, die man fragen kann und von der man sich beraten lassen kann. Wo kriege ich denn diese ganzen Informationen her?
Also dann gibt es ganz viele Institutionen, die beraten. Es sind die Arbeitsagenturen, es sind die Kammern, es sind vielleicht Familienmitglieder, die davon gehört haben. Wenn man im Handwerk groß geworden ist und rundherum Familie ist, die da irgendwie auch im Handwerk vernetzt wird, ist es durchaus ein Thema. Aber ja, in der Tat, deshalb finde ich das auch so großartig mit dem Podcast. Nicht jeder weiß davon, dieser Option. Es gibt Beratungsmöglichkeiten, aber es ist sicher etwas, wo man selber auch schon ein bisschen nachgraben muss.
Oft ist es ja auch so, es gibt tolle Förderprogramme, von denen aber auch nicht alle Bescheid wissen. Und dann ist es gut, wenn einem jemand sagt, ja, das hört sich jetzt viel an, 24.000 bis 29.000 Euro, aber wenn du so und so gut bist oder wenn du den und den Antrag stellst, dann kannst du Geld sparen. Gibt es sowas auch?
Ja, natürlich. Also so beginnt unsere Beratung, weil natürlich ist das ein Volumina, was abgebildet werden muss, auch langfristig gesichert abgebildet werden muss. Sonst, wenn ich etwas anfange und kann es mir nachher finanziell auf Dauer nicht leisten und ich muss deshalb abbrechen, wäre ja wirklich tragisch. Daher, wir beraten vom ersten Tag an auch immer zu dieser finanziellen Thematik. Das heißt, es wird ein Finanzierungsplan aufgestellt und dann schaut man eben, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Sehr viele von den jungen Leuten sind sehr, sehr gut und sehr ambitioniert. Das heißt, die Begabtenförderung greift bei denen sehr oft. Damit habe ich schon mal gut 6.000 Euro, die ich verbuchen kann. Ja, dabei begleiten wir sowohl bei der Beantragung, bei dem Einhalten von Fristen, bei dem Ausfüllen von Formularen und dann habe ich schon mal meine erste Förderung sicher. Dann gibt es jetzt ganz neu in Nordrhein-Westfalen ja die Meisterprämie. Die haben wir seit Juli jetzt hier in NRW. Das sind wiederum 2.500 Euro, die ich bekomme, wenn ich meinen Meister oder Meister als Meisterin abgeschlossen habe. Die habe ich dann auch schon mal safe. Also damit habe ich schon mal fast 9.000 Euro, die ich erstmal bekomme dafür, dass ich meine Dinge gut tue. Und dieses Geld kann man natürlich oder darf man dann und soll ja eben auch wiederum in diese Refinanzierung von Bildung investieren. Und damit habe ich schon mal einen großen Teil geschafft.
Sie selber haben in so vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Sie haben an der Uni studiert, Sie haben im Gesundheitsbereich gearbeitet, in der IT, in der Druck- und Medienbranche. Und trotzdem sagen Sie, das Handwerk, das ist was ganz Besonderes. Warum?
Was begeistert mich besonders daran? Es ist die Sache, dass ich am Ende des Tages etwas geschafft habe, dass ich etwas erschaffen habe, dass junge Menschen sagen, boah, guck mal, dieses Haus, daran habe ich das und das gemacht und das bleibt dann und das hat so viel Bestand und das hat Nachhaltigkeit. Und dann gibt es 130 Berufe, das finde ich auch so großartig. Also wenn man sagt, ich gehöre zu diesem Handwerk dazu, ich kann mit den Händen etwas schaffen, dann habe ich einmal was, was bleibt. Und ich habe aber auch noch die Möglichkeit, ja, je nachdem, wo meine Fähigkeiten liegen, ich werde Goldschmiedin oder ich werde Zahntechnikerin oder ich werde Maurerin oder Parkettlegerin, was auch immer. Also es gibt einfach diese unglaubliche Vielfalt und das finde ich auch einfach sehr, sehr schön. Und wenn man dann noch sieht, wie viele dieser Berufe so, ja, neudeutsch jetzt systemrelevant sind. Also welche Bedeutung haben diese ganzen Dinge, die ich da tue, letztendlich in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, bei mir selber, in meinem Zuhause, dann finde ich, ist das was, was einen sehr bereichern kann und was einen sehr stolz machen kann. Und deshalb finde ich das Handwerk so großartig.
Das Handwerk öffnet viele Türen, sowohl für Überflieger als auch für Rantaster. Denn wer einmal ein passendes Handwerk gefunden hat, der kann auf vielversprechende Einstiegsmöglichkeiten setzen. Ist es das duale oder triale Studium oder gibt es später ein Aufbaustudium und da kann man dann karrieremäßig nochmal durchstarten? Außerdem steht man vor der Möglichkeit, die eigenen Pläne in die Tat umzusetzen. Von den Grundsatzfragen an das Leben, vor denen junge Menschen stehen, bis hin zur Verwirklichung von Plänen im eigenen Unternehmen. Die Wege, bis es so weit ist, sind vielseitig. Genauso vielseitig wie das Handwerk selbst. Lernen und Karriere im Handwerk sind kein klar vorgeschriebener linearer Weg, sondern Orientierung, Wegweiser und oft genug die Chance auf Erfüllung. Unsere Gäste in diesem Podcast haben vor allem eins gezeigt. Im Handwerk und auf dem Weg, Handwerker oder Handwerkerin zu werden, kann einfach jeder seinen Platz finden. Das war eine neue Folge von Wer macht morgen und gleichzeitig auch die letzte dieser Staffel. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und falls Sie das noch nicht gemacht haben, dann begeben Sie sich doch nochmal zu unserer ersten Staffel dieses Podcasts. Und dann tauchen Sie in die anderen Folgen ein von Wer macht morgen. Immer tiefer in die Welt des Handwerks. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie ihn gern. Wir freuen uns drüber. Ich bin Anna Planken. Machen Sie es gut. Tschüss, bis bald.